Free FM. Tod in Ulm.
Wir laden Sie ein zur Lesereihe des Kriminalromans von Adi Hübel.
Die Autorin liest selbst.
Wir senden dienstags und freitags um 10.30 Uhr im Vormittagsprogramm jeweils eine Episode. Sie hören heute die 13. Folge von Tod in Ulm, dem Kriminalroman von Adi Hübel. Was bisher geschah? Kiki Wunder, eine junge Kriminalassistentin aus Berlin, ermittelt mit ihrem Kollegen Fritz Federle in einem Mordfall im Ulmer Stadtteil Söflingen. Bei einer Besprechung im Polizeipräsidium erfuhren sie vom Suizidversuch der Ex-Frau des ermordeten Baders. Noch gab es wenige Hinweise auf die Täter.
Suse las Kiki am Kaffeeautomaten noch einige Passagen aus der Blödzeitung vor. Das war schon Hanebüchen, wie Suse es nannte, was die zusammengeschrieben hatten. Da musste man gar nicht besonders empfindlich sein, um hier die Nerven zu verlieren. Und wo die diese ganzen Frauen aufgetrieben haben, die der Bader vernascht hat? Suse schüttelte den Kopf. Die können doch nicht so dumm sein und das alles ausgeplaudert haben, was hier steht. Dann las sie genüsslich vor, was diese Geliebten und ihr Hallenkönig alles zusammengetrieben haben sollten. Von vorne und hinten, von oben und unten und das vor allem besonders gerne im Wasser. Du meine Güte, der muss Zeit gehabt haben bei so ausgedehnten Aktivitäten. Da wundert es mich nicht, wenn das Geld flöten ging. Ach was, jetzt fällst du auch noch darauf rein. Kiki entriss ihr das Blatt und warf es in den Papierkorb. Ist doch alles erlogen. Das weiß man doch seit Wallraffs Zeiten. Über seine verdeckten Recherchen habe ich mal ein Buch gelesen. Aber hallo, da schlackern dir die Ohren. Die lügen, dass sich die Balken biegen. Gegen dieses Blödblatt ist sogar schon meine Mutter auf die Straße gegangen und meine Großmutter auch. Was? Deine Mutter hat auch schon demonstriert? Bist du etwa auch schon auf der anderen Seite gestanden? Suse nahm ihren Kaffee und sah Kiki misstrauisch an. Wenn es um etwas geht, was uns alle angeht, dann kann man doch nicht immer nur Polizistin sein. Und außerdem, Kiki schaute Suse trotzig an. War ich seinerzeit noch nicht bei den Bullen, wie ich sie damals genannt habe. Wow! Suse war beeindruckt. Naja, Burlafingen ist halt nicht Berlin. Wer weiß, was aus mir geworden wäre, wenn ich woanders aufgewachsen wäre. Auf jeden Fall eine ebenso tolle Frau wie jetzt. Kiki sah diese sympathische, schnuckelige Frau bewundernd an. Aus einem so kleinen Nest zu stammen und dann eine solche Karriere zu machen, einmal geschieden und mit ihren 35 Jahren immer noch so jung und voller Tatendrang, das war schon was. Und gut sah sie aus, diese kleine Polizistin, die da vor ihr stand, mit ihren langen schwarzen Haaren und ihrer dunklen Haut. Voller Energie und von ihrem Beruf überhaupt noch nicht verbittert. Ihre braunen Augen strahlten, während sie ihrerseits Kiki über den Kaffeebecher hinweg bewundernd ansah. Wir vertiefen das Thema ein anderes Mal. Ich muss los. Die Arbeit wartet auf uns. Kiki ließ einen zweiten Becher Kaffee für Federle aus der Maschine. Sie könnte ruhig auch mal etwas freundlicher zu ihm sein, nahm sie sich vor. Hin und wieder einen Becher Kaffee spendieren, das konnte nicht schaden. In seinem Büro besprachen sie dann noch einmal das bisher Erreichte. Beide waren sie enttäuscht über den schleppenden Fortgang der Ermittlungen. Es ärgerte sie, dass der dritte Finanzier nicht greifbar war. Allerdings war nicht sicher, ob er an den Geschäften Baders tatsächlich beteiligt war. Die Angaben über ihn waren von Stiftle, dem Redakteur, den Dr. Roth gesprochen hatte, gekommen. Allerdings hatten die beiden anderen Geldgeber von einem Dritten nichts gewusst. Ob deshalb alles stimmte, wurde gerade überprüft und war sowieso Gegenstand der kürzlich erfolgten Insolvenz. Da würde sich noch so einiges ergeben. Trotzdem, Federle und Kiki interessierten sich für einen Mörder. Die Aufdeckung solcher Steuerbetrüger war nur ein Aspekt am Rande, konnte jedoch durchaus mit der Tat zusammenhängen. Dennoch hätte Kiki, dieser Dritte im Bunde, der Geldgeber, besonders interessiert. Die Kollegen hatten sich eifrig über ihn ausgelassen und jeder hatte noch etwas Abstruseres gewusst. Aus all den Merkwürdigkeiten hatte sich für Kiki ein wirres Bild ergeben. Nach allem, was sie gehört hatte, sollte dieser Herr Schnurzer wohl der, mit Betonung auf der, wie der Kollege Manni sagte, der Günstling des hiesigen Kulturbürgermeisters sein. Dieser hatte dem, wie sie sagten, verkrachten Ingenieur extra eine Stelle in der Verwaltung geschaffen und die war angeblich nicht zu knapp dotiert. Daraus sei mit den Jahren ein extra Büro geworden, dann eine ganze Dienststelle mit Mitarbeitern und allem Pipapo. Dieser Ingenieur sei dann, ohne sich irgendwie zu qualifizieren, vom einfachen Sachbearbeiter über den Büroleiter zum Direktor aufgestiegen. Woher das Geld für diese Günstlingswirtschaft gekommen sei, wisse niemand so genau. Aber eines sei sicher, privates Geld sei es nicht gewesen. Irgendwo müssen unsere Steuergelder ja geblieben sein, hatte Kollege Albers gelacht. Es sollte sich bei der Sache irgendwie um eine Softwaregeschichte handeln. Zunächst sei es nur um die Aufstellung von Informationsstelen für Touristen in der Stadt selbst gegangen. Dann wohl entlang der Donau und zuletzt hinunter bis zum Schwarzen Meer. So genau wusste niemand, was das Ganze sollte. Das mit der Aufstellung in der Stadt selbst sei offensichtlich misslungen. Was andernorts sei, das war ihnen nicht bekannt. Auf Nachfrage Kikis hatte auch niemand sagen können, wieso die Stadträte diesem Treiben nie einen Riegel vorgeschoben hatten. Da seien doch mehrere Parteien mit unterschiedlichen Interessen vertreten, hatte sich Kiki gewundert. Oh, da wäscht eben eine Hand die andere, meinte ein Kollege und ein anderer brachte auch noch das von der Krähe, die einer anderen Krähe kein Auge aushackt, ins Spiel. Zwei Halleninvestoren mit einem wackeligen Alibi, die ihre Finanzen in den Sand gesetzt hatten und einer, der nicht zu fassen war und möglicherweise das Geld für solche Transaktionen gar nicht hatte. Interessant, interessant. Also mussten sie sich mit dem Apotheker als möglichem Täter befassen. Wie sollten sie dabei vorgehen? Sollten sie ihn diffizil einladen, wie Kiki anzüglich bemerkte, oder sollten sie ihn einfach in seiner Apotheke überraschen? Da er im Augenblick kein ausgewiesener Tatverdächtiger war, entschlossen sie sich, das Ganze vorerst als informelles Gespräch zu behandeln und selbst bei ihm vorbeizuschauen. Kiki kam der Selbstmordversuch Agnes Baders in den Sinn. Diese Agnes Bader ist doch die Tochter des Apothekers. Wir wissen ja nicht, wie ihn die Sache mitgenommen hat. Auch wenn die Frau jetzt gerettet ist, vielleicht sitzt er doch noch an ihrem Bett und will mit uns nichts zu tun haben. Wir melden uns auf jeden Fall an, entschied Federle. Vielleicht ist er tatsächlich nicht zu sprechen. Seine neue Apotheke liegt mitten in der Fußgängerzone. Ich kenne sie gut. Super Lage. Ich habe mich mit meinem Geld auch schon an ihr beteiligt. Wie? An was haben Sie sich beteiligt? Kiki war geradezu schockiert. Sie sind Teilhaber an einer Apotheke? Federle lachte laut auf. Mit meinen Zuzahlungen und mit meinen Einkäufen natürlich. Sie sind mir noch nicht sehr nahe gekommen, liebe Kiki, sonst hätten Sie den betörenden Duft der Olive schon an mir wahrgenommen. Wer weiß schon, was der Tag noch so bringt, außer einem tatverdächtigen Apotheker, liebe Fritz, überspielte Kiki ihre Begriffsstutzigkeit und ließ das weiche Fritz wieder so richtig hart klingen. Er schaute sie lächelnd an, als würde er sich über jede Form von Vertraulichkeit ihrerseits freuen, auch wenn es nicht sehr liebenswürdig war, seinen Vornamen zu Berlinerisch zu betonen. Aber mit seiner Vermutung hatte er dieses Mal Unrecht. Sie hatte durchaus schon den feinen Geruch, der ihn umgab, registriert und auch versucht, die Duftnote zu entziffern. Es war ein nicht unangenehmer, wenig aufdringlicher Duft, der ihr gefiel. Olive also, jetzt wusste sie es. Mit ihrer Befürchtung, dass der Herr Apotheker möglicherweise nicht da sein könnte oder sich gar verleugnen lassen würde, hatten sie sich jedoch getäuscht. Er habe sie schon erwartet, rief er so laut ins Telefon, dass Kiki jedes Wort mithören konnte. Oh je, das konnte ja heiter werden. Ein Schwerhöriger etwa? Sie sollten gleich vorbeikommen, dann würde er Ihnen schon etwas erzählen über diesen Hallodri, der jetzt auch noch seine Tochter in den Selbstmord getrieben habe. Aus der Apotheke, wo sie ihn hinter der Theke stehend fanden, führte er sie ins zweite Stockwerk. Sie fuhren in einem glänzenden neuen Aufzug in einem ganz neuen Gebäude nach oben. »Ich denke, Sie bauen erst«, konnte sich Kiki nicht bremsen, als er sie in ein wunderschönes, neu eingerichtetes Büro führte. Hier war alles vom Feinsten, edles Holz überall, dunkler Parkettboden und schöne Teppiche. Sie durften sich vor dem Schreibtisch in zwei bequeme kleine Sessel setzen. Er nahm eilig dahinter Platz. »Das ist der erste Bauabschnitt hier. Um die Ecke geht's weiter.« Fertigte er Kikis Frage kurz ab. Für seine Bauten hatte er jetzt wohl keinen Sinn, der Herr Apotheker. Die Untaten seines Schwiegersohnes waren es, über die er erzählen wollte. Und er erzählte nicht nur, er schrie Kiki und Federle geradezu an. Kiki konnte keinen Hörapparat entdecken. Anscheinend war es seine Art, sehr laut mit den Leuten zu reden. Oder aber er würde zwar ein Hörgerät brauchen, wollte es aber nicht wahrhaben. Immerhin war er schon gut an die 70, wie Kiki schätzte. Herr Riedle bestätigte es ihnen auch sofort, indem er lauthals rief: »So ein Halunke wie dieser Bader sei ihm in seinem über 70-jährigen Leben nur einmal vorgekommen.« Und dann ging es los. Was dieser Mann alles verbrochen hatte. Die Aufzählung dauerte nicht nur wenige Minuten. Kiki hatte einen Block mitgenommen und notierte sich anfangs einige der angeführten Untaten, ließ aber bald den Stift sinken und betrachtete fasziniert den Mann hinter dem Schreibtisch. Mit der Mitgiftjägerei des ehemaligen Schwiegersohnes fing er an, dieser jetzt verflossene Schwiegervater. Wie Bader seine Tochter hereingelegt hatte, wie er ihr Brei ums Maul geschmiert habe, wie er ihr ein Kind aufgehängt habe und sie dann ganz berechnend geheiratet hätte. Er habe damals seine Tochter gewarnt und sei sogar bereit gewesen, das Kind alleine aufzuziehen. Heute sei das ja nicht mehr so eine Schande wie noch vor 50 Jahren. Wie? Was? Musste Kiki denken. Er wollte das Kind alleine aufziehen? Er? Normalerweise taten das die Mütter. Syria, ihre Mutter, kam ihr in den Sinn. Da wäre es ihr schon lieber gewesen, alleine bei ihrer Mutter, als bei einem solch derben Großvater aufzuwachsen. Vor einem solchen Schicksal war sie, dem Himmel sei Dank, bewahrt worden. Die Frau ihres Gegenübers war, wie Kiki aus den Unterlagen wusste, vor einigen Monaten an einem Herzinfarkt gestorben. Kein Wunder bei diesem heftigen Temperament und bei einem solch herrischen Gehabe, das der Mann hier an den Tag legte. Und jetzt hatte er beinahe auch noch seine einzige Tochter verloren. Irgendwie tat er ihr sogar leid, dieser Schreihals, der sich kaum bremsen konnte. Während er weitere Untaten des Toten aufzählte und in allen Einzelheiten ausmalte, betrachtete sie diesen Apothekenunternehmer genauer. Seine spitze Nase stach bei seinen giftigen Worten wie ein Stichel durch die Luft. Als wollte er den Toten noch einmal erstechen, dachte Kiki, oder zerhacken. Dass er keinen Schaum vor dem schmallippigen Mund hatte, verwunderte sie. Hin und wieder flog tatsächlich ein kleines weißes Tröpfchen Spucke aus seinem Mund in ihre Richtung. So sehr ereiferte er sich. Nein, er war kein schöner Mann, dieser Herr Riedle, und die giftigen Tiraden machten ihn noch unsympathischer. Was immer Bader auch verbrochen haben mochte, man konnte verstehen, dass er es mit diesem Schwiegervater schwer gehabt hatte. Seine lautstarken Ausführungen und Beschimpfungen unterstrich er auch noch durch rhythmisches Klopfen mit seinem rechten Zeigefinger auf seine Schreibtischplatte. Es klang dumpf und hohl, als ob letzte Erde auf einen Sarg treffen würde. Da wird der Tote schon begraben, dachte Kiki, noch ehe sein Leichnam freigegeben ist. Nach einiger Zeit zog der Apotheker auch noch Papiere aus einer Schublade. Einen ganzen Stapel hatte er wohl zusammengetragen. Hier, schrie er, hektisch klopfend, hier sind die Beweise für alles. Es schien, als sei das für Federle das Signal gewesen, einzugreifen. Sie scheinen kein allzu gutes Verhältnis zu Ihrem Schwiegersohn gehabt zu haben. Wie denn auch, kam es zurück. Zu einem solchen Sauhund kann man überhaupt kein Verhältnis haben. Höchstens er hatte Verhältnisse, mehr als genug. Fragen Sie da mal meine Tochter, was die mitgemacht hat. Er hat sie nicht nur betrogen, sondern auch noch lächerlich gemacht. Das war geradezu geschäftsschädigend, was der getrieben hat. Seine Stimme klang plötzlich verdächtig nach unterdrückten Tränen. Er würde doch jetzt nicht noch aus lautem Mitgefühl für seine Tochter anfangen zu weinen. Aber sie haben ihm und ihrer Tochter durch eine tolle Villa. Weiter kam Kiki nicht. Gehört alles ihr! Verschluckt waren Tränen und Mitgefühl, die Bosheit gewann wieder die Oberhand. Dafür habe ich gesorgt, rief er mit funkelnden Augen. Der bekommt nichts, gar nichts, nicht das Schwarze unter dem Fingernagel. Der braucht auch nichts mehr, Ihr Schwiegersohn. Darf ich Sie daran erinnern, dass er tot ist, ermordet? Und wir ermitteln hier in einem Mordfall. Sie hören sich an, als ob Sie Herrn Bader lieber tot als lebendig gesehen hätten. Haben Sie für die Mordzeit denn ein Alibi? Wo waren Sie in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 11 und 2 Uhr? Ha! Jetzt hört alles auf! Plötzlich schien es ihm die Sprache verschlagen zu haben. Er hörte auf zu klopfen und zu schreien, legte ganz ruhig seine Arme auf den Tisch und starrte die beiden entgeistert an. Sein Blick ging erst zu Federle, der die Frage nach dem Alibi an ihn gerichtet hatte, dann zu Kiki. Eine unangenehme Stille breitete sich im Raume aus. Nur eine Fliege war zu hören. Kiki lauschte auf das feine Sirren vom Fenster her. Von der Straße herauf klang gedämpft ein undefinierbares Geräusch. Es hörte sich an wie fernes Gemurmel. Sonst war nichts zu hören. Ungläubig schüttelte der Mann vor ihnen den Kopf, um dann plötzlich aufzuschreien, wobei sein Oberkörper heftig nach vorne ruckte. »Sie fragen mich nach einem Alibi? Ja, sind Sie denn von alle guten Geister verlassen? Mich nach einem Alibi zum Fragen?« Kiki war bei diesem Ausbruch erschrocken zusammengefahren. »Ich soll einen umgebracht haben? Ich soll mir an dem Dreckskerl die Finger dreckig gemacht haben? Also, jetzt reicht mir's. Auf Wiedersehen miteinander. Ich werde mich bei Ihrem Chef über Sie beschweren. Darauf können Sie Gift nehmen!« Riedle war aufgesprungen und kam um den Schreibtisch herum auf sie zu. Kiki und Federle blieb nichts anderes übrig, als aufzustehen. Kiki ließ sich allerdings nicht so schnell einschüchtern. Sie bestand noch darauf, einen Termin für den morgigen Tag im Präsidium zu vereinbaren. Für Ihre Beschwerde, Herr Riedle, dass wir auch da sind, wenn Sie kommen. Bis morgen früh um 10 dann, lächelte sie ihn nach diesem überraschenden Rausschmiss doch tatsächlich noch ironisch liebenswürdig an. Vor dem Haus schauten sie sich erst einmal nachdenklich an. Was war jetzt das gewesen? Plötzlich musste Kiki lachen und Federle ließ sich davon anstecken. Lachend verließen sie die Fußgängerzone und bogen in die Gasse am Blaukanal ein. Kiki konnte sich kaum beruhigen und warf sich noch heftig lachend auf eine Bank. So einen miesen Toten habe ich selten erlebt. Und dabei soll man über Tote doch nichts Schlechtes sagen. Der bekommt nichts, gar nichts bekommt er, nicht das Schwarze unter dem Fingernagel. Der kann in einem Leben doch gar nicht so viele Untaten begangen haben, wie der uns jetzt aufgezählt hat. Und an dem soll ihm mir die Fänger dreckig gemacht haben, versuchte sich Kiki in Schwäbisch. Der muss ja ein ganz widerwärtiger Kerl gewesen sein. Der war ja so übel, den musste man ja umbringen. Es machte ihnen sichtlich Spaß, sich mit den eben gehörten Sprüchen zu überbieten. Vorbeischlendernde Passanten schüttelten lächelnd den Kopf über so viel Geschrei und Gelächter. »Ach, mir tut der Bauch weh«, seufzte Kiki. »Ich brauche einen Kaffee. Kommen Sie mit, Herr Federle.« Klar, dass Federle jetzt nicht alleine zur Dienststelle zurückgehen mochte. Und nachdem Kiki auch noch die Rede auf ein Eis gebracht hatte, landeten die beiden im Eiscafé hinter dem Kaufhof, wo es für einen kurzen Espresso und ein Schleckeis reichte und wo die Blau beruhigend rauschte. Federle machte wieder einmal den Versuch, den Abend mit Kiki zu verbringen. Aber nachdem sie am Abend zuvor Frau Zimmermann sozusagen versprochen hatte, über den Fortgang der Ermittlungen zu berichten, konnte sie sich jetzt nicht einfach drücken. Und diese hatte ihr ja noch ganz eifrig die Liste mit den Damen vor die Türe gelegt. Nein, das ging nicht. Sie würden noch ihren Bericht zusammenschreiben, Kiki und Federle, und dann war für heute Feierabend. Da hatte sie sich jedoch getäuscht.
Tod in Ulm, der Kriminalroman von Adi Hübel, gesprochen von der Autorin selbst. Episoden laufen jeden Dienstag und Freitag um 10.30 Uhr bei Radio Free FM und im Netz zum Nachhören auf freefm.de. Produktion und Schnitt Dominik Köstler. Free.